Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Herzlich willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Diesmal habe ich mir vorgenommen, Ihnen aus dem 4. Buch Mose gleich 2 Kapitel auf einmal vorzustellen. Nicht, weil sie besonders kurz sind, sondern weil einige lange Namenslisten und auch Aufgabenlisten enthalten sind, die ich gern Ihnen und auch mir ersparen möchte. Ich weiß, das birgt eine gewisse Brisanz in sich, denn wer davon überzeugt ist, dass die Bibel Gottes Wort ist, der sollte auch diese Auflistungen nicht geringschätzen. Aber seien wir ehrlich, zumindest was die Namenslisten betrifft. Richtig interessant sind diese Namen für Sie nur dann, wenn ich beim Vorlesen über einige Zungenbrecher stolpere. Vielleicht hilft ja der Gedanke weiter, dass nicht jedes Bibelwort jederzeit für jeden Bibelleser gleichermaßen geeignet ist. Sicher hat es Menschen gegeben, für die es wichtig war, dass ihr eigener Name oder der eines Vorfahren im 4. Buch Mose vorkommt. Und auch manch ein Wissenschaftler mag gewisse Zusammenhänge entdecken, die ohne diese Namenslisten verborgen bleiben würden. Für mich jedoch sind sie in allererster Linie ein Beleg dafür, dass die Berichte im 4. Buch Mose nicht auf alten Legenden, sondern auf Tatsachen beruhen. Zu Beginn des 4. Mosebuches befinden sich die Israeliten noch immer in der Nähe des Berges Sinai. Die Sklavenarbeit in Ägypten liegt hinter ihnen, die sogenannte Landnahme des verheißenen Landes Kanaan vor ihnen. Dass die Landnahme ohne Widerstand der dort lebenden Menschen vonstatten gehen wird, damit ist nicht zu rechnen. Deshalb bereitet Gott die Israeliten auf militärische Konflikte vor. Als erstes wird eine Volkszählung durchgeführt, die zu dem Ergebnis kommt, dass mehr als 600.000 wehrfähige Männer zur Verfügung stehen. Dann wird das ganze Volk dazu angehalten, sich bei der Errichtung eines Zeltlagers an eine bestimmte Ordnung zu halten. In der Mitte die Stiftshütte, die von Leviten umgeben werden soll, und dann rundherum die restlichen Stämme Israels, angeordnet nach den 4 Himmelsrichtungen. Gleichzeitig ist damit auch festgelegt, in welcher Reihenfolge die Familienverbände und Stämme aufbrechen sollen, wenn der Befehl zum Abmarsch gegeben wird. Ohne Zweifel soll durch diese Anordnung ein großes Durcheinander verhindert werden, das fast zwangsläufig entsteht, wenn 2 bis 3 Millionen Menschen gleichzeitig ihre Zelte abbrechen und losmarschieren. In Kapitel 1 und 2 des 4. Mosebuches gibt es mehrere Hinweise darauf, dass es schon bald zu militärischen Konflikten kommen könnte. Da gibt es nicht nur diese Volkszählung, bei der die Anzahl der wehrfähigen Männer festgestellt wird, sondern da ist auch davon die Rede, dass sich die Menschen nach Heerscharen geordnet bei ihrem Banner einfinden sollen. Eine Heerschar bezeichnet eigentlich einen Teil eines großen Feldheeres. Und ein Banner ist so etwas wie eine Fahne, die bei kriegerischen Einsätzen an der Spitze einer militärischen Einheit mitgeführt wird. Auch die Anweisungen, in welcher Anordnung sich die Stämme und Heerscharen in einem Zeltlager niederlassen und in welcher Reihenfolge sie wieder aufbrechen sollen, klingen sehr nach Alarmbereitschaft. Am Anfang von Kapitel 3 rücken nun aber zunächst die Leviten ins Blickfeld. Die Angehörigen des Stammes Levi wurden bei der Zählung der wehrpflichtigen Männer ausgenommen, weil ihre Aufgabe darin bestehen soll, sich um die Stiftshütte zu kümmern. Die Stiftshütte ist trotz ihrer beachtlichen Größe und ihrer prachtvollen Ausstattung so konstruiert, dass man sie in viele Einzelteile zerlegen und während der Wüstenwanderung mit sich führen kann. Der Auf- und Abbau und der Transport sind allerdings mit einigem Aufwand verbunden. Zur Stiftshütte dazu gehören auch bestimmte Gegenstände, die als Ganzes getragen und zu den vermutlich bereitstehenden Wagen gebracht werden müssen, wie etwa die Bundeslade, der Schaubrottisch und der Brandopferaltar. Doch diese wertvollen Kultgegenstände wurden extra mit Tragestangen ausgerüstet, so dass zwei hintereinander gehende Personen sie sicher tragen können. Am Anfang von Kapitel 3 werden zwei Personen genannt, die zwar aus dem Stamm Levi kommen, die man aber trotzdem schwerlich als Leviten bezeichnen kann, nämlich Aaron und Mose. Aaron ist der Hohepriester der Israeliten und seine vier Söhne, von denen nur zwei noch leben, sind gewöhnliche Priester. Die übrigen Leviten werden ihnen nun unterstellt. Die Leviten dürfen, im Gegensatz zu den Priestern, keine Opferhandlungen vornehmen, sondern bekommen untergeordnete Aufgaben übertragen. Hören Sie zunächst die Verse 1 bis 4. Dies ist das Geschlecht Aarons und Moses zu der Zeit, da der Herr mit Mose redete auf dem Berge Sinai. Und dies sind die Namen der Söhne Aarons, der Erstgeborene Nadab, danach Abihu, Eleazar und Itamar. Das sind die Namen der Söhne Aarons, die zu Priestern gesalbt waren und denen man die Hände füllte zum Priestertum. Aber Nadab und Abihu starben vor dem Herrn, als sie fremdes Feuer opferten vor dem Herrn in der Wüste Sinai, und sie hatten keine Söhne. Eleazar aber und Itamar versahen Priesterdienst unter ihrem Vater Aaron. Diese Verse enthalten im Grunde keine Neuigkeiten, sondern bestätigen lediglich die Angaben aus dem dritten Buch Mose. Dort wurde in Kapitel 10 berichtet, wie Aarons Söhne Nadab und Abihu ihre Kompetenzen überschritten und dafür mit dem Tod bezahlen mussten. Sie hatten die Vorschriften für die Verwendung von Räucherwerk missachtet. Obwohl bereits im Zusammenhang mit der Volkszählung erwähnt wurde, dass die Leviten dabei nicht mitgerechnet werden sollten, weil sie zum Dienst an der Stiftshütte ausgesondert wurden, folgt nun erst jetzt in unserem Bibeltext der Bericht über die offizielle Ernennung. Ich lese die Verse 5 bis 8. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Bringe den Stamm Levi herzu und stelle sie vor den Priester Aaron, dass sie ihm dienen. Sie sollen den Dienst für ihn und für die ganze Gemeinde versehen vor der Stiftshütte und so ihr Amt bei der Wohnung ausüben und sollen alles Gerät der Stiftshütte in ihre Obhut nehmen und den Dienst für die Israeliten versehen und ihr Amt bei der Wohnung ausüben. Im Neuen Testament ist vor allem im Hebräerbrief davon die Rede, dass Jesus Christus, bildlich gesprochen, das Amt eines Hohenpriesters übernommen hat. Und zwar, indem er vor Gott für uns eintritt. Und die Christen werden mit Priestern verglichen, die diesem Hohenpriester unterstellt sind und ihm assistieren. Nun mag diese Vorstellung für uns heute ihren Reiz verloren haben, aber in seinem sogenannten hohenpriesterlichen Gebet machte Jesus deutlich, wie viel ihm seine Priester, also die einzelnen Christen, wert sind. Er betet zu seinem himmlischen Vater: Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein, und du hast sie mir gegeben, und sie haben dein Wort bewahrt. Das heißt, als gewöhnliche Gemeindemitglieder, die Jesus Christus von Herzen lieb haben, sind wir gleichzeitig Menschen, die Gott seinem Sohn gegeben, ihm übereignet hat. Wir sind sozusagen Gottes Geschenk an seinen Sohn. Das Verhältnis zwischen Jesus, dem Hohenpriester, und den Christen ist also ein ähnliches wie das zwischen Aaron und den Leviten, aber zugleich doch so viel mehr. Nun mag sich manch einer im Stillen denken: Ich soll ein Priester sein und Jesus assistieren? Dieser Aufgabe bin ich doch gar nicht gewachsen. Nun, darauf möchte ich mit einem Vers aus dem ersten Johannesbrief antworten. Dort heißt es: Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Zurück zu unserem Bibeltext im vierten Buch Mose, Kapitel 3. Dort lese ich jetzt weiter ab Vers 9. Gott sprach zu Mose: Und du sollst die Leviten dem Aaron und seinen Söhnen übergeben als Gabe der Israeliten. Aaron aber und seine Söhne sollst du bestellen, dass sie auf ihr Priesteramt Acht haben. Wenn ein Fremder sich naht, so soll er sterben. Und der Herr redete mit Mose und sprach, siehe, ich habe die Leviten genommen aus den Israeliten, statt aller Erstgeburt, die den Mutterschoß durchbricht in Israel, so dass die Leviten mir gehören sollen. Denn die Erstgeburten sind mein. An dem Tage, da ich alle Erstgeburt schlug in Ägyptenland, da heiligte ich mir alle Erstgeburt in Israel, vom Menschen an bis auf das Vieh, dass sie mir gehören sollen. Ich bin der Herr. Bei den Israeliten war es üblich, alle Erstgeburten von Mensch und Tier dem Herrn zu widmen. Das war ein Ausdruck des Danks und zugleich ein Zeichen für die Bereitschaft, dass man das, was man von Gott geschenkt bekommen hat, ihm zur Verfügung stellen will. Eigentlich ein schöner Brauch, den wir meines Erachtens nicht völlig aus unserem heutigen Leben verdrängen sollten. Angenommen, Sie haben mehrere Kinder, die Sie im Glauben erziehen und aus denen bereits fröhliche Christen geworden sind. Haben Sie sich schon mal überlegt, ob ein Sohn oder eine Tochter vielleicht eines Tages in den vollzeitlichen Dienst für Gott gehen könnte? Keinesfalls sollten Eltern ihren Sohn oder ihre Tochter dazu drängen. Vielmehr gilt es, die Augen offen zu halten, zu beobachten, welche besonderen Interessen die eigenen Kinder entwickeln, und sie dann gegebenenfalls darauf hinzuweisen, dass sie sich über eine Missionarin, einen Diakon, einen Missionsarzt oder eine christlich motivierte Entwicklungshelferin in ihrer Familie herzlich freuen würden. Für die Erstgeborenen im Volk Israel musste normalerweise eine Art Ersatzopfer geleistet werden, als Zeichen dafür, dass der Erstgeborene eigentlich Gott gehört. Man musste sozusagen eine Ablöse zahlen. Und der Erstgeborene war dann gewissermaßen ein Erlöster. Erlöst zu sein bedeutet auch im Sinne des Neuen Testaments, dass für den Betreffenden etwas bezahlt werden musste. Und zwar hat Jesus durch seinen Tod am Kreuz für die Sünden dieses Menschen bezahlt, der nun zu den Erlösten gehört. Zurück zu den Leviten. Sie sollten nun anstelle der Erstgeborenen Gott überlassen werden zum Dienst an der Stiftshütte. Sie sind, so heißt es in Vers 9, als Gabe der Israeliten anzusehen. Bei der großen Volkszählung, von der bereits die Rede war, wurden die Leviten nicht mitgezählt, weil die Männer unter ihnen nicht zum Dienst an der Waffe, sondern ausschließlich zum Dienst an der Stiftshütte herangezogen werden sollten. Doch nun wird berichtet, dass unter den Leviten eine gesonderte Zählung durchgeführt wird. Ich lese weiter ab Vers 14. Und der Herr redete mit Mose in der Wüste Sinai und sprach, zähle die Söhne Levi nach ihren Sippen und Geschlechtern, alles, was männlich ist, einen Monat alt und darüber. Also zählte sie Mose nach dem Wort des Herrn, wie er ihm geboten hatte. Und dies waren die Söhne Levis mit Namen, Gershon, Kehat und Merari. Das heißt, der Stamm Levi bestand mittlerweile aus drei Sippen, nämlich aus den Großfamilien der drei Söhne Levis. Während bei der allgemeinen Volkszählung alle Männer ab 20 Jahren mitgezählt wurden, werden bei den Leviten alle männlichen Nachkommen mit einbezogen, die älter sind als ein Monat. Das war das Alter, in dem ein erstgeborener Sohn normalerweise Gott geweiht bzw. durch ein Opfertier oder eine Ablösesumme losgekauft wurde. Schauen wir uns nun die drei Familienverbände an, die eben in Vers 17 genannt wurden. Dabei handelt es sich um die Großfamilien der drei Söhne Levis, nämlich Gershon, Kehat und Merari. Die Männer und Jungen der Sippe Gershons werden also gezählt. Es sind 7500. Die ganze Sippe soll ihre Zelte westlich der Stiftshütte aufstellen. Ihre Aufgabe wird es sein, sich um die Decken, Vorhänge und Seile der Stiftshütte zu kümmern. In der Sippe von Kehat gibt es 8600 Männer und Knaben. Diese Sippe soll ihre Zelte südlich der Stiftshütte aufstellen und sie wird verantwortlich sein für die Einrichtungsgegenstände in der Stiftshütte. Und schließlich die Sippe von Levis Sohn Merari. 6200 Männer und Knaben werden gezählt. Die Sippe Meraris soll ihre Zelte nördlich der Stiftshütte aufstellen. Ihre Aufgabe besteht darin, sich um die Stellwände, die Bretter und Riegel, die Säulen und Füße der Stiftshütte zu kümmern, sowie um allerlei Gerätschaften. Nun können wir uns ungefähr vorstellen, nach welchem Muster die Israeliten während ihrer Wüstenwanderung ihre Zeltlager aufgebaut haben. Die rechteckige Stiftshütte stand also in der Mitte des Lagers. Das Lager der Leviten bildete ein weiteres Rechteck um die Stiftshütte herum. Und die Lager der 12 Stämme formten ein drittes, noch viel größeres Rechteck um die beiden anderen herum. Der Eingang zur Stiftshütte befand sich immer in Richtung Osten. Aaron und Mose lagerten mit ihren Familien auf der Ostseite vor der Tür der Stiftshütte. Die Sippe Merari lagerte, wie wir eben gehört haben, im Norden, Gershon im Westen und Kehat im Süden. Sie alle formten das Rechteck direkt um die Stiftshütte herum. Und im äußeren Rechteck befanden sich im Osten die Lager der Stämme Juda, Issachar und Sebulon, im Norden die Lager von Dan, Asser und Naphtali, im Westen Ephraim, Manasse und Benjamin und im Süden Ruben, Simeon und Gad. In Bezug auf die Zählung der Leviten heißt es in Vers 39 abschließend: Alle Leviten zusammen, die Mose mit Aaron zählte, nach ihren Geschlechtern, nach dem Wort des Herrn, alles, was männlich war, einen Monat alt und darüber, waren 22.000. Damit hat die ganze Zählerei aber noch kein Ende. In den Versen 40 und 41 wird nämlich berichtet: Und der Herr sprach zu Mose: Zähle alle Erstgeburt, was männlich ist unter den Israeliten, einen Monat alt und darüber, und nimm die Zahl ihrer Namen auf. Und du sollst mir, denn ich bin der Herr, die Leviten aussondern, statt aller Erstgeburt der Israeliten, und das Vieh der Leviten statt aller Erstgeburt unter dem Vieh der Israeliten. Gezählt werden also alle männlichen Erstgeborenen im Volk, die mindestens einen Monat alt sind. Das Ergebnis lautet 22.273. Nun haben wir vorhin gehört, dass Gott statt dieser Erstgeborenen die Leviten in seinen Dienst stellt. Interessanterweise wird hier jetzt nicht Pi mal Daumen gerechnet, sondern man stellte eben fest, dass den 22.273 Erstgeborenen nur 22.000 Leviten gegenüberstehen. Deshalb muss für die restlichen 273 Erstgeborenen eine andere Lösung gefunden werden. Und zwar werden sie mit 5 Lot Silber pro Kopf ausgelöst. Diese Summe wird Aaron und seinen Söhnen übergeben. Soweit eine kurze Zusammenfassung der restlichen Verse von Kapitel 3. Und damit komme ich zu Kapitel 4. Hier wird nun genauer geschildert, um was sich die Leviten zu kümmern haben. In den Versen 1 bis 15 geht es zunächst um die Leviten aus der Sippe Kehat. Sie sollen aktiv werden, sobald Mose und Aaron gewisse Vorbereitungen getroffen haben. Folgendes wird darüber berichtet: Und der Herr redete mit Mose und Aaron und sprach: Nimm die Summe der Söhne Kehat aus den Söhnen Levi auf, nach ihren Geschlechtern und Sippen, von 30 Jahren an und darüber bis ins 50. Jahr. Alle, die zum Dienst kommen, dass sie ihre Arbeit tun an der Stiftshütte. Dies aber soll das Amt der Söhne Kehat an der Stiftshütte sein, der Dienst am Hochheiligen. Wenn das Heer aufbricht, so sollen Aaron und seine Söhne hineingehen und den inneren Vorhang abnehmen und die Lade mit dem Gesetz damit umhüllen und darauf eine Decke von Dachsfellen legen und oben darauf eine ganz blaue Decke breiten und ihre Stangen durchstecken und über den Schaubrottisch auch eine blaue Decke breiten und darauf legen die Schüsseln und Löffel, die Schalen und Kannen des Trankopfers, und das Schaubrot soll darauf liegen. Und sie sollen darüber breiten eine scharlachrote Decke und sie mit einer Decke von Dachsfellen bedecken und seine Stangen durchstecken und sollen eine blaue Decke nehmen und damit umhüllen den Leuchter und seine Lampen mit seinen Lichtscheren und Pfannen und allen Ölgefäßen, die zum Dienst gehören. Und sollen um das alles eine Decke von Dachsfellen tun und sollen es auf Tragstangen legen. Ebenso sollen sie auch über den goldenen Altar eine blaue Decke breiten und sie bedecken mit einer Decke von Dachsfellen und seine Stangen durchstecken. Alle Geräte, womit sie Dienst tun im Heiligtum, sollen sie nehmen und in eine blaue Decke tun und sie mit einer Decke von Dachsfellen bedecken und auf Tragstangen legen. Sie sollen auch die Asche vom Altar fegen und eine Decke von rotem Purpur über ihn breiten und alle seine Geräte darauf legen, womit sie an ihm Dienst tun. Kohlenpfannen, Gabeln, Schaufeln, Becken, alle Geräte des Altars, und sollen darüber breiten eine Decke von Dachsfellen und seine Stangen durchstecken. Wenn nun Aaron und seine Söhne beim Aufbruch des Heeres dies alles ausgerichtet und das Heilige und all sein Gerät bedeckt haben, dann sollen die Söhne Kehat kommen, um es zu tragen. Sie sollen aber das Heilige selbst nicht anrühren, dass sie nicht sterben. Dies ist es, was die Söhne Kehat von der Stiftshütte zu tragen haben. Soweit die Verse 1 bis 15. Man spürt diesem Bibeltext ab, mit wie viel Hochachtung und Sorgfalt die Stiftshütte behandelt wird. Dass man dieses prachtvoll ausgestattete Zelt nicht einfach wie ein gewöhnliches Wohnzelt in seine Einzelteile zerlegen und abtransportieren kann, scheint selbstverständlich zu sein. Denn die Stiftshütte ist auch im zerlegten Zustand ein Heiligtum. Bestimmte Gegenstände werden vor neugierigen Blicken verhüllt und gleichzeitig vor Beschädigung geschützt. Wunderschöne rote und blaue Decken machen den Wert der verpackten Gegenstände deutlich. Und Dachsfelle, die mehrmals im Bibeltext genannt werden, sind ein guter Schutz vor Witterungseinflüssen. Die Bundeslade mit dem Gnadenthron darauf sind die einzigen Gegenstände, die in der aufgebauten Stiftshütte nur Aaron und seine Söhne zu Gesicht bekommen dürfen. Das gilt entsprechend auch für den Transport während der Wüstenwanderung. Deshalb werden diese Gegenstände von Aaron und seinen Söhnen gründlich abgedeckt, bevor die Kehatiter, also die Leviten aus der Sippe Kehat, sie wegtragen dürfen. In den folgenden Versen unseres Bibeltextes wird der Dienst der Kehatiter noch weiter beschrieben. Anschließend geht es um den Dienst der Gershoniter und um den Dienst der Sippe Meraris. An dieser Stelle möchte ich jedoch nur auf die Frage eingehen, warum Gott seinem Volk und insbesondere den Leviten all diese Regelungen und Vorschriften ans Herz gelegt hat. Nun, wenn er es nicht getan hätte, dann wären Mose und Aaron am Morgen aus der Stiftshütte herausgekommen und hätten gemeinsam beschlossen, jetzt müssen wir erstmal die Ältesten und Diakone zu einer Besprechung zusammenrufen. Schließlich müssen sie mit darüber entscheiden, ob wir heute unsere Wüstenwanderung fortsetzen sollen oder nicht. Tja, auf solche Besprechungstermine konnten Mose und Aaron getrost verzichten. Sie brauchten nur zu beobachten, ob sich eine Wolkensäule von der Stiftshütte erhob. War dies der Fall, so hatte Gott es ihnen gesagt, dann bedeutete das Aufbruch. Und dann wusste jeder ganz genau, wer was zu tun hatte. So gab es kein Gerangel darum, wer irgendwelche wertvollen Gerätschaften tragen durfte und wer sich um die schweren Standfüße der Stiftshütte kümmern musste. Alles war generalstabsmäßig vorbereitet. Das bedeutete auch, dass bei einem ungeplanten Aufbruch alles viel schneller vonstatten ging, als man es von einem Volk mit 2 bis 3 Millionen Menschen erwarten konnte. Im Hinblick auf bevorstehende Gefahrensituationen war das außerordentlich wichtig. Über die Marschordnung unterwegs wird in einem späteren Kapitel noch die Rede sein. Wenn die Israeliten nach einiger Zeit an eine Stelle kamen, an der die Wolkensäule signalisierte, Halt, Stopp, Zeltlager aufbauen, dann passierte alles ungefähr in umgekehrter Reihenfolge. Zuerst wurde die Bundeslade abgesetzt. anschließend, sozusagen um sie herum, die Stiftshütte aufgebaut. Dann wurden die verschiedenen Einrichtungsgegenstände hineingetragen. Anschließend schlugen die Leviten rund um die Stiftshütte herum ihr Lager auf. Und dann folgten die 12 Stämme Israels, geordnet nach Sippen und Familien. Ich möchte den Dienst der Leviten gern mit dem vergleichen, was ein Christ für seine Gemeinde oder auch für Menschen außerhalb der Gemeinde tut. Manche Aufgaben, die ein Levit erledigen musste, waren sicher nicht besonders attraktiv. Zum Beispiel Zeltpflöcke einzuschlagen, sie später wieder herauszuziehen, sie zu sammeln, auf einen Wagen zu verladen, sie beim nächsten Zwischenhalt in der Wüste wieder abzuladen und sie erneut fest im Boden zu verankern. Zum Glück wusste niemand, als die Aufgaben damals verteilt wurden, dass die Wüstenwanderung insgesamt 40 Jahre dauern würde. Aber stellen wir uns mal vor, nach 10 Jahren hätte ein Levit genug davon gehabt, sich um die Zeltpflöcke für die Stiftshütte zu kümmern. Wer achtet schon auf die Zeltpflöcke, denkt sich der Mann. Noch nie haben Mose und Aaron eine öffentliche Ansprache gehalten, in der ich für die wunderbar eingeschlagenen Zeltpflöcke gelobt wurde. Also wird es auch niemandem auffallen, wenn ich mich einfach heimlich zurückziehe. Doch von wegen. Der ganze Aufbau der Stiftshütte kommt ins Stocken, wenn nicht alle Pflöcke an Ort und Stelle sind. Ich könnte mir vorstellen, dass Mose oder Aaron ziemlich schnell herbeigeeilt wären, um den streikenden Leviten zum Weiterarbeiten zu bewegen. Vielleicht mit den Worten, wenn du nicht endlich die Pflöcke einschlägst, muss ich jemand anderen darum bitten. Du aber bleibst dann die ganze Nacht hier sitzen und übernimmst die Aufgabe eines Zeltpflocks, indem du ein Seil der Stiftshütte hältst und stramm ziehst. Manchen Christen, die sich zu einem bestimmten Dienst berufen wissen, geht es ähnlich wie diesem Leviten. Sie haben den Eindruck, dass ihre Arbeit nicht beachtet und nicht gewürdigt wird. Und irgendwann fangen sie an zu zweifeln, ob diese Arbeit denn überhaupt etwas wert sein kann, denn sonst müsste sie doch wertgeschätzt werden. Wann immer ich mitbekomme, dass Mitchristen nahe dran sind, das aufzugeben, was sie einst als ihre Berufung empfunden haben, dann versuche ich sie auf die Folgen hinzuweisen. Nämlich, dass die Stabilität der Stiftshütte, beziehungsweise der Gemeinde oder wo auch immer sie sich engagieren, darunter leidet, wenn sie jetzt einfach ihre Hände in den Schoß legen. Ihnen nur ins Gewissen zu reden, reicht aber meistens nicht aus, denn in aller Regel wurde ihnen und ihrer Arbeit tatsächlich zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Sicher, Gott wird sie eines Tages für die Mühen belohnen, die sie auf sich genommen haben. Aber Menschen sind eben auch auf die Zuwendung und auf die Beachtung durch ihre Mitmenschen angewiesen. Im Mittelpunkt dieser Ausgabe von Durch die Bibel standen aus dem 4. Buch Mose die Kapitel 3 und 4. Ich hoffe, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Bis dann, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.